Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber.
Der Bäckermeister aus Niederschöneweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eisern Union.
Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt.
Union ist gerettet.
Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut.
Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer 7.
Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
Herzlich willkommen zur 10. Ausgabe des Union-Geschichtspodcasts und niemals vergessen, indem wir uns alle zwei Wochen abwechselnd eine Geschichte aus der Geschichte des ersten FC Union Berlin erzählen. Und wir, das sind Sebastian, das ist mein Name und?
Und ich bin Daniel, hallo.
Hi Daniel, erinnerst du dich noch, was ich vor zwei Wochen erzählt habe?
Ja, mache ich. Du hast mir davon erzählt, wie Union mal ein Pflichtspiel gegen Rapid Wien bestritten hat und unter welchen durchaus problematischen Rahmenbedingungen das in der sogenannten Kriegsmeisterschaft im Jahr 1940 passiert ist.
Genau. Und diese Woche bist du dran und da ich erkältet bin, hast du auch noch den Vorteil, dass ich wahrscheinlich sehr wenig sagen werde.
Na dann.
Bin sehr gespannt.
Ich weiß ja nicht, ob das ein Vorteil ist, aber mal schauen. Genau. Es geht heute mal um zuerst einen Verein, gegen den Union gespielt hat. Und ich lese dir mal vor, was die Bilanz von Union gegen diesen Verein war und wann diese Spiele so waren. Und mal schauen, ob du dann vielleicht schon drauf kommst und wem es gehen könnte. Und zwar gab es 4 Siege, 5 Unentschieden und 5 Niederlagen in dann eben 14 Spielen, die zwischen 1966, also dem Gründungsjahr des ersten FC Union, und 1989 stattgefunden haben. Hast du eine Idee, welche Mannschaft das so sein könnte?
Boah, warte mal. Fortschritt Bischofswerder?
Nee.
Ich habe echt keinen Schimmer. Das sind so wenig Spiele. Es könnte nicht Leipzig sein, Sachsen oder so, wie ich zuerst gedacht hätte. Also Chemie Leipzig. Nee, fällt mir echt nicht sein. Weil ich dachte, mit denen hat man ziemlich häufig die gleiche Liga gehabt, egal ob erste oder zweite.
Genau. Das ist ja das Interessante, dass die Bilanz ziemlich ausgeglichen ist, aber es dann halt für diesen Zeitraum doch relativ wenig Spiele sind, ne? Und es handelt sich nämlich tatsächlich um den SASK Elstal. Weißt du denn, wofür SASK steht?
Schwermaschinenbaukombinat, irgendwas?
Fast, sowjetischer Armeesportclub.
Ach was. Ach, Elstal, das ist da, wo Das ehemalige nahe Olympische Dorf von den Olympischen Spielen 36 ist. Und Karls Erdbeerhof.
Okay, ja.
Zwei wichtige Sachen.
Ja. Genau, das ist da so südwestlich von Falkensee-Finkenkrug, das man ja aus einem anderen Kapitel der Union-Geschichte noch kennt, hinter Spandau in der gemeinen Berliner Perspektive.
Und ich wusste, dass das Olympische Dorf dann später eine sowjetische Kaserne war.
Genau, das war nämlich dann, nachdem es Olympisches Dorf war, zuerst eine Kaserne der Nazi-Armee und dann eben der Roten Armee. Und da gab es dann eben irgendwann auch diesen Sportverein, in dem vor allem ältere Spieler von ZSKA Moskau, die dann irgendwie, also ZSKA Moskau, der Militärverein in Moskau, die dann da irgendwie militärisch stationiert waren, aber eben auch im Wesentlichen Fußball gespielt haben. Und das eben auf einem relativ professionellen Level, deswegen die ausgeglichene Bilanz, aber nicht im Ligensystem der DDR. Deswegen die wenigen Spiele, die eben nur so Freundschaftsspiele waren. Und ich habe da mal aus einem Programmheft die Spielbericht wäre übertrieben, aber eine Erwähnung von einem dieser Freundschaftsspiele gefunden, um so ein bisschen so einen Klang dafür zu bekommen. Da steht nämlich das aus dem Dezember 1983 von einem Spiel gegen Chemie Leipzig. Vielleicht kommen wir auf die Spiele gegen Chemie Leipzig 83, 84 auch irgendwann nochmal zu sprechen. Aber hier steht erstmal, nachdem Union offenbar in der Woche davor, in der Punktspielwoche davor gegen Vorwärts Frankfurt heftiger verloren hat. Das Oberliga-Kollektiv führte kürzlich 2 Freundschaftsspiele durch. Gegen den SASK Elstal gewann es 2-0 Tore von Harvest und Kimritz und gegen Gwardia Warschau ebenfalls auf eigenem Platz verlor es überraschend 0-2. Also in der Phase, wo es irgendwie sportlich ein bisschen schwierig aussah, hat man dann in dem Fall gegen SASK trotzdem mal gewonnen. Und hier wurde ja auch erwähnt, dass man zu Hause gespielt hat. Das war tatsächlich meistens auch so. Also in Elstal auf dem Gelände selber gab es tatsächlich auch zwei Spiele. Aber eben in der Regel haben die diese Spiele, wie überhaupt die Freundschaftsspiele, die Elstal gegen andere Ostprofimannschaften, Ost-Leistungssportmannschaften gemacht hat, bei den jeweiligen Teams stattgefunden.
Wäre, glaube ich, auch vielleicht schwierig gewesen, immer so eine Genehmigung zu bekommen, die Kaserne auch wirklich betreten zu dürfen als genau. Nicht-Angehöriger der sowjetischen Armee.
Genau. Denn, wie gesagt, das, der Standort von SASK war eben dieses Olympische Dorf, das für die Olympischen Spiele der Nationalsozialisten 1936 gebaut wurde, schon mit Blick ist danach als Kaserne zu nutzen. Die ganze Geschichte der Olympischen Spiele damals und auch der Baugeschichte dieses Dorfs ist eben nochmal ein ganz eigenes Thema, wo wir jetzt, glaube ich, nicht so richtig drauf eingehen oder gar nicht. Was man nur dazu sagen kann, ist, dass eben die Ruinen dieses Dorfes eine ganze Zeit lang ein beliebtes Reiseziel für so Lost Places, Fototouren oder Foto-Explorationen, also nicht geführte Touren, sondern man guckt sich da eben selber an und findet Plätze, war. Deswegen gibt es davon auch relativ viele Fotos im Netz von Leuten, die eben gerne solche Orte fotografieren. Und eins davon wird uns freundlicherweise von der Fotografin auch zur Verfügung gestellt. Das kann man dann also auch in der Seite zu dieser Episode sehen. Und außerdem eine lustige Anekdote noch zu dem Ort selber. Studenten der BTU in Cottbus und Senftenberg haben mal eine AR-Führung dafür gebaut, sodass man dann irgendwie da durchlaufen konnte und dann irgendwelche Barcodes scannen konnte und dann historische Dokumente quasi in den entsprechenden Räumen vor sich gesehen hat. Das fand ich noch ganz lustig. Aber wie gesagt, dieser Fußballverein, den es da gab, war vor allem für ältere russische Spieler von ZSKA, die dann da so ein bisschen ihre Karriere haben ausklingen lassen, sportlich, und irgendwie sich in der einen oder anderen Weise darauf vorbereitet haben, dann danach was anderes zu machen. Also für die längste Zeit natürlich einfach wieder nach Russland zurückzugehen, nach der Zeit, die sie irgendwie sich da verpflichten mussten, und dann entweder sportlich oder sonstige Karrieren weiterzumachen. Aber ganz lustig sind die Fälle, in denen eben das Ende dieser Zeit dort relativ genau mit der Wende zusammenfiel, wo dann eben viele von diesen Spielern auch in Deutschland geblieben sind, zumindest für eine Zeit, und dann in häufiger eher so Provinzvereinen, in denen sie eben dann untergekommen sind, durchaus noch eine tragende Rolle gespielt haben.
Die durften ja nicht in der DDR-Oberliga spielen. Ne?
Genau.
Also Ausländer prinzipiell, glaube ich, sowieso nicht. Gab ja auch quasi fast keine. Und die einzigen, die, ich habe mal was gelesen von Frank Willmann, den kennt man ja so aus dem Union-Umfeld vielleicht auch ein bisschen, der hatte mal was geschrieben über die quasi Russen oder Sowjetleute, die bei Motor Weimar gespielt haben.
Genau.
Das war aber nicht Oberliga.
Genau, aber das war eins der Beispiele, die ich dafür auch gefunden habe. Ein anderes ist das von Vyacheslav Viktorovich Tschanow, der eine relativ große Legende bei Optik Ratno geworden ist, bevor er dann später wieder zurück nach Russland gegangen ist und dort.
Wie wurde der denn eigentlich wirklich gerufen? Den kann man ja so schlecht im Stadion rufen. Nochmal Vyacheslav.
Vyacheslav Viktorovich Tschanow. Also ja, wahrscheinlich sowas wie Chani oder so.
Okay, Chani. Okay, cool.
Oder halt die entsprechenden Kosenamen der Vornamen. Wo ich dich jetzt fragen würde, was die bei Vyacheslav und Viktorovich.
Bitte nicht, meine Stimme ist so schön belegt, ich kann das nicht so gut jetzt.
Ja, also der wurde dann jedenfalls, war dann auch halt im fortgeschrittenen Alter noch in diesem gehobenen Amateurbereich, in dem halt irgendwie so ein Verein wie Optik Ratno gespielt hat, dann irgendwie noch Leistungsträger, ist dann zurück nach Russland gegangen und wurde, wie gesagt, Torwarttrainer bei ZSKA. Und hat da eben dann auch nochmal mit relativ prominenten Spielern und Trainern zusammengearbeitet. Das habe ich einen Bericht über ihn entnommen, den wir natürlich auch verlinken werden. Aber wie du gerade schon gesagt hast, gab es Ausleihen von russischen Spielern von SASK an DDR-Clubs, aber eben nur bis zur DDR-Liga. Und also was das Level angeht, also der zweiten Liga in der DDR. Und das auch nur bis 1983. Danach wurde das aus Gründen, die ich jetzt nicht gefunden habe, so reglementiert, dass es nur noch für die dritte Liga ging. Wenn ich wenn ich mich nicht irre, ist das dann schon die Bezirksliga gewesen, oder?
Sorry, das weiß ich jetzt nicht. Das müssen wir vielleicht irgendwann nochmal so eine Überblickssendung machen, genau, über das Ligensystem in der DDR.
Ja, das hatte ich mir nur gerade, ich hatte mir das so aufgeschrieben, war mir aber jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob ich das wirklich nachgeschaut habe.
Aber liegt nah.
Genau, falls es nicht stimmt, dann korrigiert uns. Ansonsten ist das erstmal so.
Vor allem ja Bezirksliga nicht im Sinne, wie man das in Berlin kennt, was Bezirksliga ist, sondern die DDR war ja in Bezirke unterteilt und dann halt der jeweilige Bezirk eine Liga.
Ja, und dazu muss man halt auch noch sagen, dass die DDR-Liga teilweise auch schon ziemlich aufgespreizt war, sodass es schon ziemlich viele DDR-Ligisten gab. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass es keine Ausleihe von so einem Spieler mal zur Union gegeben hat. Bei Union gab es die ersten ausländischen Spieler tatsächlich erst später. Und da habe ich mich natürlich gefragt, woran das lag. Erstens eben daran, dass in der Zeit bis 1983, in der das theoretisch möglich gewesen wäre, Union halt dann doch oft in der ersten Liga gespielt hat. Und auch wenn sie in der zweiten Liga waren, dann immer nur relativ kurz und sind dann eigentlich immer relativ fix wieder aufgestiegen.
Und gab es überhaupt einen Transfermarkt? Also wie ist man denn an diese Spieler rangekommen?
Das ist eine gute Frage. Das hat sich mir nicht so richtig erschlossen. Also ich hatte immer so das Gefühl, dass eher so eine Ausgleichsmasse für Vereine war, die eben keinen eigenen so großen Spielerpool hatten, wie das bei den größeren Vereinen wie bei Union ja durchaus auch durch ein Nachwuchssystem und auch durch ein gewisses Delegierungssystem auch da schon der Fall gewesen wäre. Mir kam es so vor, als ob das eher eine Möglichkeit für kleinere Vereine war, aber halt in einem, da es ja auch nur dieser eine Verein ist, halt trotzdem relativ begrenztem Umfang. Aber tatsächlich, wie man da die Kontakte hergestellt hat, eine Möglichkeit, und auf die werden wir gleich nochmal eingehen, ist natürlich, dass bei SASK auch deutsche Sportverantwortliche als Trainer zum Beispiel gearbeitet haben. Und wenn es dann da Beziehungen gab von Leuten, die eben eine Zeit lang bei SASK waren und dann bei anderen Vereinen, dann war das sicherlich ein Weg dazu. Und auf einen so einen Sportfunktionär kommen wir eben gleich noch zu sprechen. Denn, ich fange mal anders an. Wir müssen noch mal kurz einen Exkurs zu ZSKA machen, dem
Armeesportclub.
Dem Armeesportclub, der sowas wie der Vaterverein oder Mutterverein für eben SASK Elstal war.
ZSKA gab es ja ganz viele verschiedene Vereine, die so hießen. War es jetzt nur genau. Moskau oder
einfach? In dem Fall ZSKA. Konkret, wie die offiziell hießen, PFK, ZSKA Moskau, eben ZSKA Moskau. Da habe ich lustigerweise gefunden, dass die in ihrer Anfangszeit oder in dem Vorgängerverein, der von 1911 bis 27 so hieß, ich versuche es mal auf Russisch auszusprechen und du kannst dich dann darüber lustig machen, aber scheinbar ist jetzt nicht korrigieren, da hatte ich so ein bisschen drauf gehofft. Orchestro Ljubitelei Ljushnovo Sporta, was hoffentlich sowas ähnliches heißt wie Club der Skisportfreunde. Das hat mich ein bisschen überrascht. Skisportfreunde. Das war offenbar der Vorgängerverein von ZSKA, die dann eben 1927 in das erste Mal in der Form von dem Namen, unter dem sie dann später bekannt waren, umbenannt wurden. Sagt jedenfalls Wikipedia. Falls das nicht stimmt, dann
Ich lese mir das einfach durch, ist okay. Also deine Aussprache ist ganz hervorragend für jemanden, der kein Russisch kann.
Ich kann fast kein Russisch. Es hat zumindest gereicht, um es zu lesen und den Sporter-Teil konnte ich auch noch übersetzen oder so. Auch den, was die Freundschaft darin angeht. Das fand ich jedenfalls einen lustigen Namen. Und was man jetzt aber aus heutiger Perspektive vielleicht anders wahrnimmt, wo ZSKA ja schon einer der dominanten Vereine in Russland ist, ist, dass das eben so zwischen, sage ich mal, 1951 und der Wende gar nicht so war. Denn da hat ZSKA, nachdem sie in den unmittelbaren Nachkriegsjahren tatsächlich ein paar Mal Meister wurden in der Sowjetunion, nur eine Meisterschaft gewonnen in diesen 40 Jahren quasi, nämlich 1970. Und damit hatte ZSKA genauso viele Meisterschaften wie Ararat Yerev, Dynamo Minsk, Zenit Leningrad und Zorya Voroshilovgrad. Die haben auch alle einmal die Meisterschaft gewonnen, genauso oft eben wie ZSKA in der Zeit von 1951 bis 1990. Aber 1992 kam ZSKA dann langsam wieder, oder schon in den Jahren davor, wieder in eine erfolgreiche Spur. Und da schließt sich dann gleich der Kreis zu Sask Elstal. Aber erstmal müssen wir noch einen Umweg über Barcelona machen. Denn, denn ZSKA hat eben 1992, 93 an der Champions League teilgenommen, die damals ja schon Champions League hieß, zum ersten Mal. Und hat gegen den Vorjahressieger, das dann noch Europapokal der Landesmeister Barca, in seiner ersten Quasi-Qualifikationsrunde für die Gruppenphase gespielt und da hat sich gewonnen. Vollkommen überraschenderweise. Aber ZSKA hat dann keine Erlaubnis bekommen, in der Champions League in der Gruppenphase tatsächlich in Russland spielen zu dürfen. Offiziell, weil es da zu kalt war. Und man sich nicht vorstellen konnte, da irgendwie geregelten Spielbetrieb aufzuhalten. Das wurde schon vermutet, dass das vielleicht nicht so die der richtige Grund war, sondern dass man vielleicht sich eher nicht sicher war, wie es mit der politischen Stabilität von Russland 92, 93 aussah. Und die UEFA deswegen ein bisschen vorsichtig war, da tatsächlich Spiele austragen zu lassen. Übrigens, das, was ich jetzt über diese Geschichte sage, stammt aus den Forschungen, Nachforschungen von Manuel Feeth, der ein sehr guter Kenner des russischen Fußballs ist und dazu immer wieder sehr interessante Dinge auf seiner Seite footballgrad.com schreibt. Nur um auch mal in der Sendung da gleich Quelle zu geben, wo die Quellen hier an der Stelle herkommen. Und laut Feeth war es eben, oder es war tatsächlich so, dass ZSKA dann in Deutschland seine Heimspiele ausgetragen hat. Das war was ich relativ bizarr fand, als ich das gelesen habe. Und zwar haben sie einmal in Bochum und zweimal in Berlin gespielt. Warum jetzt ausgerechnet Bochum, ist eine sehr gute Frage, auf die niemand so eine richtige Antwort hat. Und Manuel Feeth sagt eben, dass man dann unter anderem nach Berlin gegangen sei, weil es da irgendwie noch mehr immer noch dort stationierte russische Truppen gegeben habe, wo ich mir gefragt habe, 93 gab es da wirklich noch?
Ja. Okay. Ja, die waren bis 94, sind's abgezogen.
Alle. Ah ja, das ist doch gut, dass du zumindest an der Stelle mir mit deiner Russlandkenntnis aushelfen kannst.
Ich habe damals schon bewusst Sachen wahrgenommen.
Eben, ich nicht. Und ZSKA dann in Berlin gegen unter anderem Olympique Marseille, die ja dann auf dubiose Weise teilweise auch diese Champions League gewonnen haben. Unter anderem haben sie gegen ZSKA zu Hause 6-0 gewonnen, was auch ein Spiel mit einigen Manipulationsvorwürfen ist. Aber unter anderem gegen die haben sie dann in Berlin gespielt und haben da irgendwie relativ langweilig 0-0 gespielt, glaube ich.
Aber nicht im Stadion an der Alten Försterei?
Nein, im Olympiastadion.
Okay.
Und jetzt ist ja die Frage, ich habe ja gerade gesagt, dass das den Kreis zu Sask Elstal schließt, ne?
Ja.
Warum und wie? Und der Umstand, dass ZSKA eben gerade in Berlin gespielt hat, der wurde später in einem anderen Kontext dann einer Person zugeschrieben, und zwar Dieter Fietz. Sagt dir der Name?
Kommt mir bekannt. Ja, natürlich sagt mir der was.
Das genau.
Ist derjenige, der mit seiner ISP Brustsponsor und Investor bei Union wurde und dann aber relativ schnell rausflog, weil er hauptamtlicher Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit war.
Fast.
War er nicht?
Nicht er war der hauptamtliche Mitarbeiter, sondern sein Geschäftspartner. Jetzt muss ich in meinen Notizen ein bisschen scrollen, weil ich das später eingeplant habe. Genau, Chilinski. Das war der Geschäftspartner, mit dem zusammen Fietz eben ISP und ISO betrieben hat.
Aber Dieter Fietz war damals schon bei Union irgendwas früher.
Genau, also es ist schön, dass du jetzt die ISP-Geschichte einmal kurz zusammengefasst hast, denn darum geht es heute nämlich noch nicht. Denn das ist eine große Geschichte, die noch 1 bis 10 bis 25 Episoden, glaube ich, in Anspruch nehmen könnte oder zumindest mal so ein paar. Und das werde ich jetzt fast völlig ausklammern. Aber das ist eben der Grund, einer der Gründe, warum Dieter Fietz was mit Union zu tun hat. Aber wie du gerade auch schon richtig gesagt hast, das war eben nicht das erste Mal, dass Dieter Fietz bei Union aufgetaucht ist. Das erste Mal war tatsächlich in den 70er Jahren, wo er tatsächlich mal für knapp anderthalb Jahre Trainer bei Union war. 1974, 75. In einer Weise, die die immer hilfreiche Seite, immer Unioner, relativ unenthusiastisch, sage ich mal, beschreibt, indem sie über Fietz sagen, der bei Union erfolglose Fietz entwickelte sich in den 80er Jahren zu einem Auftreten und Kleidung gewagten, ob seines Fachwissens und seiner Kontakte aber geschätzten schillernden Figur der unterklassigen DDR-Trainerlandschaft im Raum Berlin und Umgebung. Also, wie gesagt, diese Zeit bei Union war irgendwie ja nicht so erfolgreich als Trainer. In jedem Fall war Fietz dann erstmal bei Union raus und war dann eben in den 80er Jahren auch mal bei Sask Elstal Trainer.
Ach was.
Und da schließt sich eben dieser Kreis und war dann auch bei KWO, Kabelwerke Oberspree, genau. Und war auch da tätig und auch da gab es eben dann so einen gewissen Austausch. Das war, was ich vorhin meinte, dass so personelle Verbindungen da sicherlich auch eine Rolle gespielt haben. Und in den 90er Jahren taucht Fietz dann wieder bei Union auf. Das findet sich zum Beispiel im Archiv des Berliner Kuriers, wo es 1996 einen Artikel gab von Andreas Beingo, in dem einerseits diese Episode mit ZSKA Moskau und ihren Heimspielen ins falsche Jahr verlegt wird. Das hat mich ein bisschen Rechercheaufwand dann gekostet. Aber wo es vor allem darum geht, dass das damalige Präsidium von Union mit Präsident Horst Karstein nach Moskau geflogen sei und sich da mit Figuren der russischen Fußballwelt getroffen habe und versucht hätte, irgendwie so eine Kooperation da zustande zu bringen. Ich glaube, es wird da so dargestellt, dass man sich davon versprochen hat, dass irgendwie russische Talente nach Deutschland zu Union kommen und da Union sportlich helfen und vielleicht auch irgendwie Marktwert steigern für, das war da nicht so klar, ob die irgendwie ausgeliehen werden sollen und den Marktwert für ihre Vereine in Russland steigern sollen oder für Union selber und irgendwie so ein billiger Herkunftsmarkt für Spieler sein sollen. Die Details waren da, stellt sich raus, scheinbar nicht so ganz durchdacht und ausformuliert. Aber da war eben Dieter Fietz der umtriebige Fußballfachmann, wie ihn der Kurier damals genannt hat. Irgendwie eine Figur, die diese Connection herstellen sollte, die sogenannte Moskau-Connection, wieder Zitat vom Kurier. Denn Fietz war in dieser Zeit scheinbar Generalbeauftragter von ZSKA Moskau in Deutschland. Das ist so ein Jobtitel, wo man sich fragt, okay, Generalbeauftragter, klingt ja, als ob man da irgendwie noch für andere Dinge zuständig wäre. Ich bin mir auch relativ sicher, er war halt die Vertretung von ZSKA in Deutschland und vielleicht ist es auch so ein Jobtitel, den man irgendwie so ein bisschen so für sich selber schafft. Aber da fehlt mir dann im Detail trotzdem der Einblick darin, wie ZSKA Moskau da so aufgestellt war in den 90er Jahren. Aber zumindest wird ihm in dieser Rolle eben zugeschrieben, dafür verantwortlich zu sein, dass ZSKA dann in Berlin gespielt hat. Jedenfalls wurde ihm das von außerhalb und in diesen Presseberichten so zugeschrieben. Wie gesagt, mir war ein bisschen unklar, was dieser Job aber genau bedeuten soll. Aber jedenfalls hat es offenbar gereicht, um Fietz wieder mal in Union-Kreise zu involvieren. Und etwas später, 1996, finanzieller Schieflage war, auch irgendwie an Krisensitzungen teilgenommen hatte und da involviert gewesen sei und irgendwie vielleicht auch damit die Hoffnung verbunden war, dass man da irgendwelche Geldgeber auftreibt, was dann in dieser Zeit eben noch nicht zustande kam, sondern erst 15 Jahre später und dann eben auch nicht gut funktioniert hat. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Kapitel. Genauso wie ein anderes Kapitel ist, was dieser Dieter Fietz noch so alles gemacht hat. Denn das ist tatsächlich, wenn man das so aus der Nachhinein-Perspektive betrachtet, wo man schon weiß, dass das mit ESP so ein unrühmliches Ende genommen hat, dann sieht das alles irgendwie relativ dubios aus, was man an Angaben zu dem findet, was Dieter Fietz so an geschäftlichen Aktivitäten hatte. Also zum Beispiel findet man, dass er in den Bau von einer Rennstrecke auf Mallorca involviert gewesen sei, die dann unter dubiosen Problemen gelitten hat, nämlich angeblich ihre Subunternehmer nicht bezahlt hat oder Subunternehmer haben deren Subunternehmer nicht bezahlt, weswegen es da sehr handfeste Proteste der lokalen Wirtschaft gab, die scheinbar Unrat auf der Rennstrecke abgeladen haben, um ihren Protest gegen ihre fehlenden Zahlungen zu äußern. Diese Rennstrecke übrigens sollte dann später nochmal neu gebaut werden und das war dann noch dubioser, denn da haben angeblich die Hells Angels versucht, oder das ist sogar, glaube ich, relativ bestätigt, dass die Hells Angels dann versucht haben, damit Geld zu waschen, diese Rennstrecke nochmal zu bauen. Also auch ein insgesamt ein bisschen komisches Projekt. Und außerdem findet sich in der Wikipedia-Seite zu Dieter Fietz noch die Angabe, dass er der erste ausländische Hotelier in Moskau gewesen sei nach vielen Jahren, also quasi seit Beginn der Sowjetunion oder so, steht das da, indem er eben auf dem Stadiongelände von ZSKA ein Hotel betrieben hätte. Das sogenannte Art Hotel, das gibt's da auch wirklich. Was ich nicht gefunden habe, sind richtige Quellen dafür, was Dieter Fietz damit zu tun gehabt haben könnte. Sondern man findet in dieser Wikipedia-Seite auch noch den Hinweis, dass da über Fietz gesagt wird, dass er im Jahr 1999 den Großteil der Bestände der staatlichen Kunstakademie der UdSSR gekauft haben soll und 3500 Kunstgegenstände nach Berlin transportieren ließ, von wo sie in den nächsten 3 Jahren europaweit vermarktet wurden. Wiederum, das war das Zitat aus der Wikipedia. Und spätestens als ich das da in diesem Artikel gelesen habe, habe ich mich gefragt, dass man davon noch nie irgendwie was gehört hat, ist schon ein bisschen merkwürdig. Und die Quellenlage in diesem Wikipedia-Artikel ist auch relativ spärlich. Um jetzt mal wieder, wie ich das ganz gerne mache, irgendwie so ein bisschen Quellenkritik zu betreiben. Und wenn man eben irgendwie dann so ein bisschen in den Archiven rumsucht, zumindest in den digitalen, dann findet man eben auch keine großen anderen Quellen als Interviews, die Fietz selbst Journalisten gibt, in denen manche dieser Details dann manchmal vorkommen und manche nicht. Unter anderem eins, was wir natürlich dann auch verlinken werden, mit Christoph Biermann, damals noch für den Spiegel, wo man dann so ein bisschen sieht, aha, das sind so irgendwie dieselben Geschichten, die da erwähnt werden, aber die eben wiederum von Fietz erzählt werden. Und wie gesagt, spätestens die ganze ISP-Affäre beweist ja, dass man da vielleicht auch nicht alles so 100% für bare Münze nehmen kann. In dem Fall wortwörtlich. So dass das finde ich dann eine ganz interessante Quellenlage ist und ein bisschen was daran schon dran ist, also zum Beispiel ZSKA hat ja dann wirklich in Berlin gespielt, aber dass eben so eine Figur wie diese Dieter Fietz dann an so vielen Stellen damit in Verbindung kommt und gebracht wird, da ist es sowas, wo man vielleicht schon mal das ein oder andere Fragezeichen dran machen muss. Und wie gesagt, ich fand das eigentlich einen ganz guten Primer für die Behandlung der ISP-Affäre, zu der wir dann irgendwann sicherlich noch kommen werden.
Ja, interessant. Also ich habe Dieter Fietz, ich wusste Trainer, das war mir irgendwie klar, und dann ISP. Dazwischen ist ganz viel weiße Fläche, habe ich keine Ahnung.
Ja, ist halt auch tatsächlich so. Also ich meine, wie man von dem einen zum anderen kommt, ist ja tatsächlich eine interessante Frage. Ja, das ist eigentlich auch schon die Geschichte, die ich dann heute erzählen würde. Denn wie gesagt, die ganze ISP-Geschichte und welche Rolle Fietz dabei gespielt hat. Er war halt offenbar Geschäftsführer dieser Firma. Und wie sich dann sein Verhältnis zur Union im Lauf dieser Affäre entwickelt hat, das ist eine Story für einen anderen Tag.
Ja. Dann vielen Dank. Was ist denn mit diesem Verein in Elstal passiert? Den gab es dann einfach gar nicht mehr, dann als er als
genau,
er
der wurde einfach, der wurde dann einfach aufgelöst, genau.
Okay, und waren die weil, also SASK ist ja quasi bloß die ist nicht die deutsche Übersetzung von ZSKA, fällt mir gerade auf. Na okay, sowjetischer Armeesportverein, na gut, Armeesportclub. Und haben die, das hat mich sowieso noch kurz gewundert, waren das jetzt nur Spieler, die dann ihre Wehrpflicht abgeleistet haben oder wie war das? Oder waren das jetzt ältere Leute? Weil ich meine, war ja natürlich normal so, dass man seine Wehrpflicht dann wahrscheinlich bei den Weststreitkräften der sowjetischen Armee ableisten musste und dann ein bisschen privilegiert war, wenn man schon quasi Leistungsfußball gespielt hat.
Also mein Eindruck ist, dass es sich da vor allem um ZSKA-Spieler am Ende ihrer Karriere, also so in den Mitt-30ern, gehandelt hat. Ich habe das jetzt nicht so genau erklärt gefunden irgendwo, aber der Eindruck, den ich hatte, war, dass man da eben ihre sportliche Hochzeit nicht mit dem Wehrdienst, den du angesprochen hast, belasten wollte, sondern den dann eben sonst Karriereende verlegt hat und den dann eben in Elstal hat ableisten lassen. Und ich glaube, das ist dann auch eigentlich alles, was man zu dieser Geschichte, zu dem Teil, der jetzt zu dem, was wir heute jetzt besprechen wollten, gehört, sagen kann. Und ich bin schon gespannt, was du mir beim nächsten Mal erzählst. Und bevor wir dazu kommen, können wir noch kurz ein Feedback Blog machen. Ihr könnt uns natürlich immer noch Kommentare auf unserer Webseite schreiben. Ihr könnt uns immer noch auf Twitter folgen.
@unf_podcast auf Twitter.
Könnt uns auch persönlich auf Twitter folgen. Mir @da_rosbach und dir @saumselig. Genau. Ihr könnt uns in Feed-Listen kuratieren. Ihr könnt uns auf Panoptikum empfehlen. Und ihr könnt uns natürlich auch iTunes-Rezensionen schreiben.
Besonders die.
Und 5 Sterne geben.
Ja, immer. Immer. 5 Sterne. Gerne wieder.
Und ansonsten sind wir gespannt, was so für Feedback kommt und sagen bis zum nächsten Mal.
Tschüss.